In den bislang 16 Predigten über das Markus-Evangelium haben wir uns die ersten 7 Kapitel dieses Evangeliums angeschaut. Und Jesus tritt in diesen Kapiteln, Jesus tritt in diesen Kapiteln als der versprochene König, Retter und Messias auf, aber auf eine Art und Weise, die völlig unerwartet ist. Seine Präsenz, sein Reden, sein Handeln sind für die Zuschauer, für seine Leute, die um ihn herum sind, nicht nachvollziehbar, überraschend. Und das betrifft alle, die ihn hören. Ob es Familie ist, ob es Freunde sind, ob es Feinde sind, ob es Theologen sind, die Pastoren der Zeit, ist völlig wurscht. Alle, die Jesus sehen, werden nicht schlau aus ihm. Jeder Versuch, aus ihm schlau zu werden, ihn zu erkennen, ihn zu begreifen, scheitert kläglich. Niemand kriegt irgendwie so richtig mit, wer eigentlich da vor ihm steht. Und das 8. Kapitel, in das wir heute hineinsteigen werden, offenbart uns, woran das liegt. Es liegt nämlich nicht daran, dass Jesus irgendwie irrational reden würde, unlogisch sei oder mysteriös verkapselt seine Botschaft weiterbringen würde, dass er irgendwie auf eine kryptische Art und Weise auftritt, dass alle denken, komischer Freak oder so. Eigentlich spricht Jesus ziemlich auf Klartext. Und trotzdem kriegen sie es nicht mit, wer er ist und was er tun will. Und Jesus wird uns heute erklären, dass wir als Menschen mit Blindheit geschlagen sind und selbst das Offensichtlichste, was Jesus präsentiert, nicht erkennen können und oftmals auch gar nicht erkennen wollen. Unser Herz hat irgendwie die Eigenschaft der Trägheit in sich, sich Jesus anzuvertrauen, auf ihn zu sehen, von ihm zu lernen, auf ihn zu schauen. Und das betrifft sowohl seine Jünger, dank dir, mein lieber Bruder, Gott segne dich dafür. Also wenn ihr euch Schätze im Himmel sammeln wollt, dann spendiert immer Wasser für den Pastor hier vorn. Also diese Trägheit des Herzens ist nicht etwas, wo wir heute sagen können, wir Christen treffen uns jetzt zum Advent hier und wir reden mal über die da draußen, ja, die nicht in einen Gottesdienst kommen. Und auf die schauen wir und sagen, ach, schau dir die mal an, die sind irgendwie blind, die sind träge, die rallen nicht, was Jesus will und was er überhaupt ist, wer er ist. Nein, das ist ein Thema, was seine Feinde und seine Freunde beschäftigt. Und die Gründe, die werden wir heute uns anschauen, ist, die Feinde, die Jesus ablehnen, die verirren sich in ihrer eigenen Ignoranz und in ihrer eigenen Rechthaberei. Die Freunde von Jesus, die sich eigentlich zu ihm zählen, die sind blind, weil sie an extremer Vergesslichkeit leiden. Und ganz zum Ende unserer Geschichte sehen wir eine große Ironie, die Markus uns hier aufzeichnet. Ein Lichtblick. Auf einmal treffen wir einen blinden Mann und diese Person ist am Ende unserer Geschichte, die da steht und auf einmal, das heißt, alles klar sehen kann. Es muss erst ein Blinder kommen, um aufzuzeigen, hey, ihr braucht eine neue Sicht, die Augen eures Herzens müssen geöffnet werden. Und das ist ein übernatürlicher Akt, der an uns geschehen muss, damit wir in die Lage versetzt werden, endlich zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wir gehen mal in die ersten Verse. Vers 1 bis 9. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war, und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen. Also Jesus spricht. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten, 7. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische, und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber etwa 4000 Menschen, und er entließ sie. Im ersten Vers sagt Markus, als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hat. Wieder, für den, der diese Predigtreihe nicht verfolgt hat, der keine Ahnung vom Markus-Evangelium hat, der wird hier merken, okay, Moment mal, ich habe irgendwie was nicht mitbekommen. Derjenige, der Bescheid weiß, wird sich hoffentlich erinnern, Moment einmal, diese Geschichte hatten wir hier schon einmal. Warum muss man nochmal darüber reden? Hat sich der Pastor in den Seitenzahlen geirrt und ist irgendwie in der Seite davor nochmal gesprungen? Tatsächlich gibt es in Kapitel 6 im Markus-Evangelium nahezu die gleiche Situation, eine sehr ähnliche Situation mit einem identischen Ausgang. Also du kannst die Geschichten fast so übereinander legen und bis auf Kleinigkeiten ist es 1:1 dieselbe Geschichte. Wir haben in beiden Geschichten eine große Volksmenge, die Jesus nachfolgt. Diese Volksmenge ist in beiden Geschichten an einem einsamen Ort oder in der Einöde. In beiden Geschichten ist Jesus über ihren Zustand innerlich bewegt. Das heißt, dass man könnte es wörtlich übersetzen, das habe ich schon öfter gesagt, dass sein Inneres sich in ihm umdreht, seine Eingeweide in Bewegung kommen. Das ist nicht ein bisschen Mitleid, sondern das ist richtig Mitleid. Ja. Da kommt etwas in Wallung in Jesus, wenn er diese Menschen sieht. Dann folgt ein Gespräch über Versorgungsmöglichkeiten. Wie können wir die Leute hier gesund machen? Dann gibt es eine Vermehrung von Brot und Fisch. Jesus verlässt die Volksmenge. Wir werden es gleich sehen, dass es genauso ist wie in Kapitel 6. Er steigt in ein Boot, fährt weg und hat einen Disput, eine Debatte mit Pharisäern, also mit den Schriftgelehrten, mit den Theologen dieser Tage. Also irgendwie genau das Gleiche, die Ähnlichkeit ist ziemlich offensichtlich, wenn du ein bisschen aufmerksam liest und hörst. Das Setting ist nahezu identisch und das Problem ist ein wiederkehrendes Problem. Man kann sich fragen, Markus, was erzählst du uns Neues? Also Jesus hat ja durchaus mehr gemacht als das, was wir in den Evangelien lesen. Das ist ja nur eine Auswahl von dem, was Jesus gemacht hat. Und dann könnte man Markus sagen, Markus, erzähl uns lieber eine Geschichte von Jesus, die wir so noch nicht in den Evangelien kennen und lass diese Geschichte aus, weil sie hat zu viel Parallelen. Da bekommen wir nicht mehr neue Inhalte, gib uns mehr Futter. Aber wir werden die Notwendigkeit sehen, warum Markus hier etwas verwendet. Also, gleiche Situation, versetzt du dich in die Situation der Jünger. Du bist irgendwie an diesem Ort, wieder ganz viele Leute, alle haben Hunger. Gleiche Situation, gleiches Problem. Und in dieser Situation können alle Jünger nur Folgendes entgegnen, Vers 4. Und seine Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Das ist nicht nur einer. Das ist nicht der Thomas, der Zweifler. Ja, ihr kennt den Thomas, der bis zum Schluss nicht akzeptieren wollte, dass Jesus auferstanden ist. Das ist nicht nur Thomas, der sagt, Moment mal, das funktioniert ja gar nicht. Das sind alle Jünger. Und da ist nicht einer von den Jüngern, der sagt, Moment mal, diese Situation hatten wir schon mal. Ich hätte eine Idee, wie das hier funktionieren könnte. Es bleibt denen nichts übrig, als einfach nur blind vor sich herzureden. Und der Leser denkt, sag mal, tickt's noch? Liebe Jünger, blättert 2 Seiten vor. Wir sind konfrontiert mit einer tatsächlich, so wie der Titel der Predigt auch heißt, mit einer unerwarteten Blindheit. Und die Blindheit resultiert aus einem falschen Fokus. Denn die Jünger schauen in dieser Situation erneut wieder nur allein auf ihre Fähigkeiten, auf das, was sie vermögen, auf das, was sie können. Und sie vergessen das, was Jesus getan hat, was Jesus konnte und auch kann und wieder können wird. Das ist völlig aus ihrem Fokus raus. Und man könnte hier sitzen und, also wenn man den Text studiert und sich mal da rein vertieft, dann kommt man eigentlich in eine innere Verzweiflung, weil man sagen muss, so dämlich wie diese Jünger sind, das kann doch nicht sein, das ist einzigartig. Jeder normale Mensch müsste an dieser Stelle sagen, Moment, hallo? Und ich habe mich gefragt, ist deren Vergesslichkeit der Jünger wirklich so einzigartig? Oder kennen wir nicht auch selber für uns eine Vergesslichkeit, wenn wir in Nöte und Probleme kommen, dass wir wieder wie der Ochs vom Berg steht und denken, und jetzt? Und nun? Und ich glaube, das ist der Grund, warum Markus diese Geschichte auch hier reinsetzt, um zu zeigen, Jünger können sehr, sehr träge sein, zu verstehen, zu begreifen, zu erkennen, Jesus als den wahrzunehmen, wie er ist. Und da kannst du die krassesten Sachen in deinem Leben schon erlebt haben. Aber unser menschliches Herz ist irgendwie so komisch, dass wenn wir in die nächste Not stolpern, wir denken, oh, es gibt keine Hilfe, ich bin allein und es funktioniert alles nichts. Ich werde umkommen. Wir lachen über die Jünger, wenn wir das lesen, aber eigentlich sind wir da mittendrin. Wir sind da mittendrin. Und meine Lieben, ich muss wirklich sagen, auch wir hier in unserer Gemeinde, und das haben wir die letzten 2 Wochen nach meiner Babypause, wie der Erwin das schön genannt hat, nach meiner Babypause in den 2 Wochen habe ich wieder neu gesehen, wie viele Hungersnöte, vom Text her gesprochen, wie viele Hungersnöte es auch unter uns gibt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu zählen, wie viele Nöte gerade in diesem Raum versammelt sind. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich es nicht glauben. Ich weiß es, jetzt glaube ich es. So viele Krisen, so viele Kämpfe, so viel Finsternis, so viel Schlachten und Kriege, die gekämpft werden unter uns. Wir sehen es oft gar nicht. Wir sehen nämlich sonntags immer alle so schick aus und gucken mal fromm. Aber wir haben große Hungersnöte. Und viele von uns, das ist jetzt kein Geschwafel, um irgendwie Emotionen zu wecken. Das ist einfach Fakt. Versteht mich richtig. Ich möchte hier niemanden etwas wecken. Wenn du ein tolles Leben hast, dann freu dich, preis den Herrn, ja? Aber das ist die Realität, das ist Fakt, dass einige durch schlimme, schwere Todestäler gehen und sich fragen, wie komme ich aus diesem Hunger heraus? Und nach Hilfe schreien. Aber ich möchte in deiner Not nicht sagen, hab dich nicht so, das ist alles nicht real. Doch, es ist real. Aber unser Text sagt uns, Gottes Wort sagt uns wiederholt, Jesus ist innerlich bewegt. In Jesus kommen Wallungen auf, wenn er uns in unserer Not und in unserem Leid sieht. Und nicht nur einmal, sondern 2-mal. Jesus fühlt mit uns immer wieder neu und er leidet mit dir und auch mit mir in meiner Not und in meinem Schrecken. Warum vergessen wir in unserer Not, dass Jesus innerlich bewegt ist? Vergiss das nicht. Wenn du in der Krise bist, vergiss nicht. Jesus ist wieder neu, innerlich bewegt. Wenn er sieht, dass sein Volk verschmachtet, wenn es leidet, wenn es verhungert, wenn die Seele dürstet. Jesus ist innerlich bewegt. Und Markus erzählt es noch einmal und noch einmal, damit es uns durchdringt und uns auch zeigt, es ist kein Versehen, wenn Jesus einmal mitfühlt in einem Text, sondern er tut es wieder. Selbst wenn du von einer Krise in die nächste oder in die gleiche wiederkommst, die du schon einmal hattest, wo du gedacht hast, das habe ich hinter mir gelassen. Und auch das lebt unter uns. Dinge, die auf einmal wiederkommen, wieder aufploppen, wo du gedacht hast, das ist fertig. Und auf einmal sitzt du wieder in demselben Dreck. Da sagt Jesus nicht, das hatten wir schon einmal. Haken hinter. Den Test haben wir schon geschrieben. Sondern Jesus ist wieder neu, innerlich bewegt über das, was er sieht, über das Elend. Warum vergessen wir das so oft? Warum vergesse ich das so oft? Wir sind oft mit Blindheit geschlagen, mit Vergesslichkeit geschlagen, wer Jesus eigentlich ist. Warum vergessen wir, dass Jesus Christus gestern, heute und morgen derselbe ist? Warum vergessen wir, dass Jesus, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm? Dass er alles gemacht hat für uns, dass wir in die Gemeinschaft des Vaters kommen, dass wir erkennen können, wer Jesus für uns ist, dass er es gut mit uns meint, dass er uns liebt, dass er uns vergibt, unsere Schuld. Warum vergessen wir das? Leute, wir sind nach Ostern, aber die Jungs hier sind davor und wir sind trotzdem genauso vergesslich. Was ist da los? Wir wissen so viel mehr und sind doch genauso in dem gleichen Zustand wie diese Jungs hier. Lass uns nicht vergessen, dass Jesu Tod und Auferstehung für uns Glaubende Gottes Kraft ist und Gottes Kraft bleibt. Wir haben nichts anderes. Wir haben nichts anderes, außer Jesus und ihn allein. Wisst ihr, und wenn ich mit solchen Situationen, wenn wir untereinander sehen, wie träge so mancher von uns ist, wie vergesslich so mancher von uns ist, wie gehen wir da miteinander um? Wir merken, oh, der schnallt immer noch nicht. Das hatten wir doch schon mal. Jetzt fängt er wieder von Null an. Da könnte ich manchmal so, oh, jetzt aber mit Gewalt reinprügeln. Schaut mal, wie Jesus reagiert in Vers 5. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Merkt ihr, was hier rüberkommt? Das ist die gleiche Frage, die Jesus schon in Kapitel 6 seinen Jüngern gestellt hat, als er gemerkt hat, die merken immer noch nicht, wer ich bin. Die merken immer noch nicht, was ich kann. Und jetzt kommt er wieder in die gleiche Situation. Und anstatt denen eine Backpfeife zu verpassen, stelle ich mir so Jesus so innerlich vor, wo er denkt, okay, tief einatmen. Wie viel Brote habt ihr, Jungs? Wir fangen noch einmal. Ich würde da schon explodieren. Ich sag's öfter, seid froh, dass ich nicht euer Messias bin. Jesus Barmherzigkeit und Liebe ist so groß, dass er Schritt für Schritt mit unserem Herzen geht. Und wenn unser Herz wieder 10 Schritte zurückgeht, ist Jesus sich nicht zu schade, 10 Schritte zurückzugehen und sagen, okay, alles klar, du bist wie ein Kind, was laufen lernen muss. Okay, wie viel Brote hast du? Und du wirst jetzt wieder neu erleben, wie ich mit dir gehe, wie ich die Not löse und wie ich dein übernatürlicher Versorger bin in deiner Not. Auf dass du später hoffentlich erkennst, wer ich bin und was ich kann. Jesus ist sehr geduldig und sehr langmütig mit unserer Vergesslichkeit. Und meine Lieben, das ist eine Lektion für uns. Und ich bitte, dass ihr mir zuhört. Wenn Jesus so langmütig ist mit unserer Vergesslichkeit und mit unserer Blindheit, wie viel gnädiger und langmütiger sollten wir miteinander sein? Wie schnell sind wir dabei, dass wir über Leute, die in ihrer Not stecken und immer wieder darin stecken, herabschauen? Und da können wir uns fragen, wo ist die Langmut von Jesus? Würde das Jesus auch so tun, dass er so von oben herab? Nein, er geht auf die Ebene und holt sie mit. Wenn du in deinem Bruder oder in deiner Schwester oder an deinem Pastor Blindheit erkennst, dann lass ihn nicht in der Blindheit. Aber geh mit Langmut und Liebe und Geduld mit ihm diesen Weg und zeig, was Jesus machen würde. Also lasst uns unsere Peitschen schnell wieder einstecken, wenn du sie heute mitgebracht hast, und unsere Knüppel. Lasst uns die Frucht des Heiligen Geistes, Geduld, Liebe, Langmut, Sanftmut und so weiter und so fort, in die Hand nehmen. Okay. Jetzt eine Special-Frage. Wer sorgt sich, also wir haben das Setting Hungersnot dieser Gruppe. Wer sorgt sich hier um die hungernde Volksmenge? Jesus. Was ist an dieser Antwort so besonders oder so interessant, so relevant für unseren Text? Das hatte er ja auch in Kapitel 6, das ist richtig. Aber in Kapitel 6 ist es interessant, dass wir dort lesen, dass eingangs nicht Jesus die Initiative für die Fütterung, für die Speisung hatte, sondern dort kommt die Frage von den Jüngern. Dort sagen sie, hey Jesus, wir sind jetzt hier schon eine ganze Weile und wir haben immer noch nichts gegessen. Unsere Mägen sind leer und das sind viele Leute. Was machen wir mit denen? Wir sollten sie am besten nach Hause schicken. Ist auch interessant, nicht Jesus, was kannst du für sie tun, sondern wir sollten sie am besten fortjagen, damit sie sich gefälligst um sich selber kümmern und sie nicht unser Problem werden. Also wir hatten diese Lektion in einer vergangenen Predigt, hör sie dir an, das war sehr, sehr spaßig und sehr, sehr lehrreich vor allem, nicht nur spaßig. Aber hier sehen wir etwas ganz, ganz Signifikantes für unseren Text, ein Detail, was einem sehr, sehr schnell abgehen kann, wenn man nicht pausiert. Am Anfang haben die Jünger gesagt, hey, das sind Leute, so da waren sie noch ein bisschen aktiv, da waren sie noch, wie soll ich sagen, halbwegs besorgt. Warum sind die Jünger das jetzt nicht? Jetzt muss Jesus das zur Sprache bringen. Hey, ich bin innerlich bewegt. Die brauchen was zu essen. Die Jünger hatten das in diesem Augenblick nicht auf dem Schirm. Warum? In Kapitel 6 befinden wir uns in einer primär jüdischen Gegend. Und die Jünger als Juden hatten Interesse, dass ihre Volksgruppe, ihre Juden, dass denen gut geht. Jetzt befinden wir uns in Kapitel 8 in einer primär heidnischen Gegend ohne bzw. mit wenig Juden. Der Judengehalt ist gerade in dieser Gruppe sehr gering. Und in dieser heidnischen Gruppe sehen die Jünger überhaupt gar keine Veranlassung. Überhaupt keine Veranlassung für die, sich jetzt noch darum zu kümmern, dass es ihnen gut geht. Und stehen nur bei ihren eigenen Interessen. Wenn es meine Volksgruppe ist, dann kommt bei mir etwas in Bewegung. Dann möchte ich, dass Jesus etwas tut. Aber wenn es bei Menschen ist, die ich sowieso gar nicht leiden kann, die ja sowieso nicht in meinem Interessenfeld liegen, weil sie gottlos sind und nichts mit uns zu tun haben, da auf einmal schwindet rapide das Interesse und ich denke gar nicht für sie. Sie vergessen nicht nur Jesu Möglichkeiten in diesem Moment, sondern sie vergessen auch, und daran leiden auch wir, das ist ein Teil unserer Blindheit, wir vergessen, wen Jesus liebt. Sie vergessen die Vorliebe für Jesus, denn in unserer vergangenen Predigt zum Markus-Evangelium haben wir gesehen, dass Jesus bewusst in das Gebiet gegangen ist, wo keine Juden leben, wo primär Heiden leben und ihnen segnend die Hände aufgelegt hat, ihnen Heilung gebracht hat. Merkt ihr, Jesu Bewegung ist, ich bin für alle gekommen. Zu den Juden zuerst, aber auch zu den Heiden, die mich bislang noch nicht kennen. Und diese Bewegung, dagegen sträuben sich die Jünger und sind blind dafür, wen liebt Jesus und bleiben nur dabei stehen, für wen habe ich eine Vorliebe? Und meine Lieben, wir haben hier unter uns nicht das Juden-Heiden-Problem. Leider, weil unsere neutestamentlichen Gemeinden, unsere deutschen Freikirchen keine Juden in ihren Gemeinden haben. Großes Problem. Das ist ein anderes Thema. Also keine Juden-Christen, ja. Aber wir haben durchaus dieselbe Veranlagung in uns, dass wir gerne fürsorglich für diejenigen denken, die uns genehm sind und diejenigen, die uns nicht so schmecken, so wie, wo wir von unserer Natur her sagen würden, ach nee, da muss ich jetzt nicht unbedingt, da bin ich eher ablehnend gegen diese Personengruppe, vielleicht auch sogar Volksgruppe. Und da zeigt uns der Text, hey, Jesus, Jesu Vorliebe ist wichtiger als deine Vorliebe für deine Mitmenschen. Und Jesus sieht alle. Und Jesus muss die Initiative ergreifen und sagen, hey, Leute,
Seid bei euch regt sich nichts.
Wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht? Wisst, in diesem Text sehen wir, die Jünger sind blind für ihren Nächsten und blind für Jesus. Unsere Blindheit gegenüber unserem Nächsten und unsere Blindheit gegenüber Gott oder Jesus hängen miteinander zusammen. Wer kann mir sagen, was das größte Gebot ist? Ich muss euch ein bisschen fragen, weil einige gerade wie so in eine Adventsmüdigkeit reinrutschen. Ich habe gar keine Ahnung warum, weil Kapitel 8 ist mega spannend. Was ist das größte Gebot? Wilfriede? Aha, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein sogenanntes Doppelgebot als das größte Gebot. Denn du kannst nicht Gott lieben und deinen Nächsten nicht lieben. Der erste Johannesbrief schreibt ganz viel darüber. Wenn du deinen Bruder hast, den du siehst, dann kannst du nicht behaupten, dass du Gott liebst, den du nicht siehst. Das heißt, wenn ich sehen möchte, dass du wirklich Gott liebst, dann wirst du auch deinen Nächsten lieben. Und somit sehen wir hier, dass die Blindheit der Jünger, die Blindheit gegenüber Jesus, sich automatisch auswirkt auf die Blindheit gegenüber ihren Nächsten. Dass sie die Menschen um sich herum nicht wahrnehmen in ihrer Not, weil sie nur sich selbst sehen, nur sich selbst sehen und dadurch blind werden. Sowohl für Gott als auch für ihre Mitmenschen. Aber Jesus will das nicht. Jesus möchte, dass wir ihn erkennen, wer er ist, und automatisch damit einhergehend auch erkennen, wer unser Nächster ist und wie wir auch diesen Nächsten lieben sollten. Wenn du hier in diese Gemeinde kommst und den inneren Auftrag verspürst, ich möchte hier Jesus kennenlernen und Jesus lieben, dann sagst du auch automatisch, dazu gehört auch, dass ich nach links und rechts schaue und denke, hey, wie kann ich den, den ich hier rechts neben mir vielleicht gar nicht abkann, der mir komisch ist. Herzlich willkommen, das ist ein Auftrag von Jesus Christus, ein Special-Auftrag für dich. Liebe. Jesus ist innerlich bewegt. Jesus geht hat ein fürsorgliches Herz. Und Jesus möchte, und das ist interessant in unserem Text, Jesus macht da keinen Hokuspokus, keinen Zaubertrick. So, jetzt haben wir hier zwei Brötchen, schaut, weißt du, wie so, wie heißen diese, egal. Und dann irgendwie so, auf einmal ist da mehr. Kein Zaubertrick. Wie handelt Jesus? Er handelt übernatürlich, indem er durch eine natürliche Handlung der Jünger Wunder tut bei den Menschen. Er gibt ihnen das, witzigerweise, er gibt ihnen das, was sie ihm gegeben haben. Mehr braucht Jesus nicht. Wir geben nur das, was wir haben, und das ist oft wenig. Das ist okay. Und er gibt ihnen das quasi wieder in die Hand. Verteilt das in meinem Namen. Ich habe es gesehen. Ich bin dabei. Und dann passiert das Wunder in einer ganz natürlichen Art und Weise, dass eigentlich niemand so richtig merkt, was ist gerade passiert. Aber wir merken, Gott ist da, Gott hat uns versorgt. Irgendwie geheimnisvoll. Aber das Natürliche passiert im Natürlichen, was die Jünger tun. Und das ist das Prinzip, was wir hier sehen, was auch für uns gilt. Die Gemeinschaft mit Jesus soll uns zur Aktivität, zur Umsetzung bringen, dass wir anfangen, das, was wir mit Jesus erleben, die Aufträge, die wir auch hier aus seinem Wort hören, dass wir das nehmen und das Übernatürliche im Natürlichen erwarten. Jesus möchte nicht, dass, oder Jesus plant es nicht, ob er es vielleicht für morgen möchte, weiß ich nicht, aber Jesus plant in der Regel nicht, dass du morgen ins Geschäft gehst, sagt man hier zur Arbeit, ja, in die Firma, ins Geschäft, alles ist Geschäft. Ich gehe auch ins Geschäft und das ist dann hier die Gemeinde, ich weiß nicht, warum man das hier in Südbaden so macht, aber auf jeden Fall, er möchte nicht, dass du ins Geschäft gehst und so 5 Zentimeter über dem Boden schwebst. Ich bin ja Christ. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich schwebe über dem Boden. Könnt ihr das alle sehen? Das ist nicht der Plan. Das ist nicht der Plan. In Epheser 5, Vers 30, ihr könnt es an der Wand jetzt lesen, da heißt es, Paulus sagt da, wir, die Gemeinde Jesu Christi, wir sind die Glieder, die Körperteile seines Leibes. Wenn Jesus in Bewegung kommt, dann kommt er durch uns in Bewegung. Und das in einem ganz natürlichen Sinne. Unsere Füße sind dazu bestimmt, zur Hilfe zu eilen. Unsere Hände sind dazu bestimmt, anderen die Hand zu reichen. Und unser Mund ist dazu bestimmt, dass wir seine Worte aussprechen. Das passiert in einem ganz natürlichen Ding, aber mit einem übernatürlichen Auftrag. Okay, wir müssen weitergehen. Das ist aber auch okay, mein Skript ist an dieser Stelle auch vorbei. Wir schauen uns die nächsten Verse an, wo Jesus jetzt anfängt, diese Gruppe zu verlassen. Sie ist versorgt, die Jünger gehen mit und machen ihr Ding. Sie erleben das Übernatürliche, was Jesus tun kann. Und auf einmal heißt es in Vers 10 bis 13. Und Jesus stieg sogleich mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geist und spricht: Was begehrt dieses Geschlecht oder diese Generation, diese Leute? Was begehrt dieses Geschlecht? Ein Zeichen. Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer. Das ist ein ziemlich harter Cut, was wir hier lesen. Jesus kommt gerade an mit dem Boot, auf einmal kommen die Pharisäer und weg. Und Jesus ist wieder weg. Und denkt, Moment mal, eben gerade hat er noch mit den Jüngern, die auch blind sind, die auch blind waren, hat er sich Zeit genommen, okay, ich nehme euch mit an die Hand und so weiter. So dieses ganze fürsorgliche Ding, was ich euch gerade erzählt habe. Und auf einmal ist er mit Menschen konfrontiert, wo er sagt, nö, tschüss. Ihr bekommt kein Zeichen vom Himmel, was ihr euch wünscht. Schluss, aus, Ende. Obwohl beide Gruppen an Blindheit leiden, hat er mit einer Gruppe, den Feinden, keine Geduld mehr. Und diese Passage ist uns gegeben zur Warnung. Als Warnung gegeben, damit wir nicht in unserer Blindheit, wenn du heute hier stehst und sagst, okay, Jesus, ich weiß, ein guter Mann und so weiter, aber noch nicht ihn erkannt hast, noch nicht deine Augen geöffnet sind, wer er wirklich ist und mit ihm lebst, ist dieser Passage uns als Warnung gegeben, dass wir unsere Herzen prüfen, dass wir nicht in unserer Blindheit untergehen und Jesus den Rücken zu uns wendet. Und meine Lieben, das gehört auch zur Realität Gottes. Es gibt ein zu spät. Wir sind nicht nur mit einem lieben, netten Gott, mit so einem Papa im Himmel, der einen langen Bart hat und ach, sind das alles so liebe Kindchen. Das ist nicht das Gottesbild. Jesus kennt hier ein zu spät. Und er sieht eine Blindheit, wo er sagt, wer in dieser Blindheit verharrt mir gegenüber, da gehe ich keine extra Meile, da sage ich so nicht. Und die Frage ist, worin liegt das Hauptproblem dieser Leute? Denn wenn das für uns als Warnung gegeben ist, schon interessant. Bin ich vielleicht auch im selben Status? Worin liegt das Hauptproblem? Es geht hier ganz oft um das Wort Zeichen. Zeichen als ein übernatürliches Geschehen, eine Art Wunder, eine Machttat, die ein Mensch nicht einfach so machen kann, mit einem Trick, sondern ein göttlicher Beweis, dass hier etwas Übernatürliches geschieht. Und diese Passage hat schon viele, auch viele Christen, dazu verleitet, zu denken, es ist unanständig. Prüft euch bitte selbst, ob ihr das kennt. Ich bin mir sicher, einige kennen das. Es ist unanständig, Gott um Zeichen oder Wunder zu bitten. Denn das soll man nicht. Man soll nicht um ein Zeichen von Gott bitten, weil wenn wir das so machen, so gib uns ein Zeichen, gib uns ein Wunder in dieser Situation, dann wird uns Jesus sagen, nee, ihr bekommt nichts mehr. Ihr bekommt nichts mehr. Wenn ihr so kommt, dann nicht. Und bei einigen ist es so in diesem Denken, wenn Menschen um Zeichen von Gott her bitten, dass das unanständig ist und sogar falsch. Und haben sogar Paulus auf ihrer Seite. Wir lesen mal in 1. Korinther 1, 22 bis 24. Dort spricht er auch in einer gewissen Art und Weise abfällig von sogenannten Zeichen, übernatürliche Zeichen von Gott her. Dort sagt er sehr anklagend, und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen, also den Griechen, den Heiden, Nichtjuden, eine Torheit, eine Dummheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, also die, die es erkennen, predigen wir Christus. Und das ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und hier sehen wir auch so eine ablehnende Haltung von Menschen, die nach Zeichen und die anderen, die nach Weisheit streben. Und automatisch müssen wir uns fragen, Moment mal, Weisheit? Ist Weisheit etwas per se Schlechtes? Müssen wir uns überlegen, in welchem Kontext ist das jetzt hier gerade gesagt, wenn hier von Zeichen und in diesem Fall von Zeichen und Weisheit die Rede ist? Denn das Interessante ist, dass Weisheit etwas ist, wozu wir sogar aufgefordert sind, es zu suchen. Ja, im Jakobusbrief könnt ihr es lesen, Kapitel 1, Vers 5, ihr lest es an der Wand. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wenn dir Weisheit fehlt, bitte Gott. Und trotzdem sagt Paulus, Moment mal, da gibt es eine Gruppe, die will einfach nur Weisheit haben. Die sind nicht in der gleichen Herzenshaltung wie die Menschen, von denen Jakobus hier spricht. Die wollen Weisheit, um selber um sich zu kreisen, aber sie stehen nicht in einer Bedürftigkeit, Gott, ich brauche von dir Weisung. Und dasselbe ist das Thema mit den Zeichen. Jesus sagt, was? Ihr wollt ein Zeichen, ich gebe euch keins. Gleichzeitig, und das ist wichtig, gleichzeitig sagt Paulus im 2. Korintherbrief zum Beispiel, dass Zeichen, Wunder und Machttaten in Korinth geschehen sind. In Römer 15 legt Paulus dar, dass seine Verkündigung in Wort und Werk geschah und zudem in der Kraft der Zeichen und Wunder in der Kraft des Geistes geschah. Wenn ich gepredigt habe, dann waren Zeichen da, da waren Wunder da, da waren Machttaten da. Ich lege noch einen drauf. Apostelgeschichte 4, die erste Gemeinde steckt in einer Notsituation und bittet Gott, dass er Wunder und Zeichen tun soll. Es ist nicht schlimm, wenn Menschen ein Wunder von Gott haben wollen, wenn sie Zeichen von ihm haben wollen. Das ist nichts per se Schlechtes. Aber in Vers 11 erläutert uns, Markus 8, Vers 11, erläutert Markus das Problem der Blindheit und wann ein Fordern nach Zeichen negativ ist. Und dort heißt es, und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit Jesus zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Streit, Versuchung und dann noch eine Forderung. Das ist die Herzenshaltung der Pharisäer. Und es geht den Feinden von Jesus nicht darum, Jesus, wir wollen wirklich wissen, wer du bist. Wir haben ein echtes Interesse daran, wer du bist und was du tust. Sie kommen nicht mit einem offenen Herzen, mit Glaube, mit Bedürftigkeit. Ich bin davon fest überzeugt, dass derjenige, der Gott sucht und bedürftig ist, dass er Gott auch erfahren wird. Aber hier geht es um eine Herzenshaltung der Skepsis, des Misstrauens, der Zweifel und der Rechthaberei. Denn die meinen es besser zu wissen. Und meine Lieben, da müssen wir uns prüfen, wie stehst du Jesus gegenüber? Wenn du mit Skepsis, mit Misstrauen und am Ende mit Rechthaberei, ich stehe sowieso über dir. Und wenn du dann noch kommst, ja, dann zeig doch, was du drauf hast. Weißt du, das ist genau das, das ist die Herzenshaltung. Als Jesus am Kreuz war und sie zu ihm sagen, steig doch herab, steig doch herab vom Kreuz. Das war nicht ein Mitfühlen und Mitleiden, ey Jesus, stirb nicht für meine Sünden und tu ein Wunder, sondern von oben herab, steig doch herab, mach's doch, zeig's doch. Und da sagt Jesus, no way, keine Möglichkeit. Mit dieser Herzenshaltung, wenn du mit so einer Herzenshaltung, mit dieser skeptischen Grundhaltung, mit der erheblichen, überheblichen Art der Pharisäer, wenn du so Jesus entgegnest, wirst du nie in den Genuss der persönlichen Wunderwirkung Jesu in deinem Leben kommen. Und es wird dir auch ewig verschlossen bleiben, mit welcher Person du es in Wahrheit zu tun hast. Es kommt auf unsere Herzenshaltung drauf an, wie wir Jesus begegnen. Denn das, was die Menschen, was die Pharisäer hier wollen, und das ist, denke ich, wichtig an diesem Punkt. Jesus, wir wollen nicht dich, wir wollen etwas von dir. Wir wollen nicht dich. Zeig uns ein Zeichen vom Himmel. Und Jesus steht dort, hallo, ich bin das Zeichen vom Himmel. Es gibt nicht mehr als mich zu haben. Und wenn du mich nicht haben willst, dann gibt es auch keine weiteren Wunder. Aber für diejenigen, die Jesus haben wollen, die erleben Zeichen, Wunder und Machttaten. Aber wer Jesus als Person nicht will, sondern, lasst es mich so sagen, wie eine Art Wunschautomat. Oh Jesus, jetzt wär's mal gut, so ein Zeichen vom Himmel. Aber an der Person hast du kein Interesse. Dann wirst du nichts bekommen. Du wirst nichts empfangen. Denn du würdest selber auch nicht. Und nimm Jesus an dieser Stelle ernst. Du würdest selber auch nicht. Wenn ein Freund, eine Freundin oder dein Ehepartner oder wer auch immer so mit dir umgehen würde, würdest du ihm auch nichts weiteres geben, weil erst einmal geht es darum, nimmst du auch mich als Person ernst und wahr? Oder willst du nur, dass ich dir die Sachen gebe, aber für mich hast du kein Interesse? Wir würden alle sagen, ne, das ist keine gesunde Beziehung, das funktioniert nicht. Aber von Gott erwarten wir das. Und das, meine Lieben, ist nicht fair. Vers 14 und 15. Nachdem sie wieder eingestiegen sind, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen, aber den Punkt bringen wir noch. Vers 14 und 15, als sie da im Boot sitzen. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Das ist so eine kleine Einführung in das Gespräch, was gleich kommen wird von Markus. Einfach so ein kleiner Hinweis. Übrigens, sie hatten nichts dabei, nur ein Brot. Und Jesus gebot ihnen und sprach, nach dieser Begegnung musste er ihnen unbedingt was sagen. Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Jesus hat diese Begegnung so präsent von den Pharisäern und er weiß, dass wir auch als seine Jünger in der Lage sind, in so eine skeptische Grundhaltung zu kommen, weil wir in einem Zeitgeist leben, der so antichristlich ist, der die Glaubwürdigkeit und Wahrheit von Jesus untergraben, diskreditieren möchte, der die Wahrheit über Jesus madig machen möchte, dass wir in der Lage sind, skeptisch zu werden und so wie die Pharisäer eigentlich in eine echte Beziehung zu Jesus zu treten. Und aus dieser Begegnung sagt Jesus, hey, es gibt negative Einflüsse und das ist so ein negativer Einfluss. Ihr habt das gerade gesehen. Hütet euch davor. Hütet euch vor diesem Sauerteig, dass das nicht aufgeht. Ein Zitat von William Barclay, einem Bibellehrer, der sagt, Sauerteig, ihr könnt es, glaube ich, mitlesen, galt bei den Juden weithin als Sinnbild des Bösen. Beim Sauerteig handelt es sich um einen Teigrest, der vom vorhergegangenen Backtag aufgehoben worden und in Gärung geraten war. Gärung war für die Juden gleichbedeutend mit Fäulnis. Und so kam es, dass Sauerteig sprichwörtlich das Böse verkörperte. Es reicht oft eine kleine Prise, ein kleines Ding, damit es etwas Großes wird in unserem Herzen. Und Jesus sagt, passt auf, um euch herum wollen die Menschen euch das madig machen. Wollen die Menschen euch mich madig machen. Aber bleibt bei mir. Ich bin das Zeichen vom Himmel. Und Vers 16, als Jesus das sagte, und sie überlegten miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Die hören nur Sauerteig. Denken, Moment mal, schon wieder haben wir keine Brote dabei. Und die sind überhaupt nicht offen für die geistlichen Wahrheiten, die Jesus geben möchte, sondern was tun sie wieder? Sie stehen wieder nur bei sich. Was haben wir nicht gemacht? Was haben wir gemacht? So sind auch einige unter uns vor Jesus. Dass wenn Jesus heute hier präsent ist und zu euch spricht, zu uns spricht durch sein Wort, dass uns die ganze Zeit beschäftigt, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht, was kann ich nicht. Das ist nicht der Punkt. Wir versammeln uns um ihn zu hören, was er gemacht hat, was er tun kann und was er tun will in unserem Leben. Und Jesus will ihnen im Prinzip einfach nur sagen, hey Leute, seid nicht blind. Ich bin das Zeichen vom Himmel. Ich bin die Reflexion des Vaters. Ich bin das Ebenbild Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater, bleibt bei mir. Vers 17 bis 21. Und dann werden wir an diesem Punkt Schluss machen. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht. Und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagen zu ihm, 12. Als ich die 7 unter die 4000 brach, also die 7 Brote, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen, 7. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Jesus trainiert mit seinen Jüngern, und das tun wir hier Woche für Woche. Jesus trainiert mit seinen Jüngern das Erinnerungsvermögen. Erinnert ihr euch nicht? Lektion für uns, erinnere dich an Gottes Wundertaten. Das ist unsere Medizin gegen Blindheit. Und wenn du dich erinnerst und daran denkst, was Gott in der Geschichte getan hat und in deinem Leben getan hat, dann wirst du in der Lage sein, Jesus als König, als Retter, als Messias in deiner Not zu erkennen. Und dann wirst du in der Lage sein, Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit zu erleben und Hilfe in der Hilflosigkeit. Aber erinnere dich, was Jesus getan hat und wer er ist. Komm, wir machen das noch mit Vers 22 bis 26. Und sie kamen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, sehr skurril, was Jesus hier tut. Ich verstehe es nicht, warum er es tut, aber er hat einen Grund. Jesus ist sehr individuell und spezifisch zu uns. Und er ihm die Hände auflegte, fragte ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Irgendwie verschwommen. Er konnte es noch nicht ganz blicken. Menschen wie Bäume, die rumlaufen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach Hause und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Wir beenden diese ganze thematische Einheit unserer Blindheit. Wir beenden sie dadurch, dass Jesus hier durch ein Wunder seine Jünger lehrt und wie ein Mensch vom Blinden zum Sehenden werden kann, wenn man sich in Jesu Hände begibt und von Jesus in eine Erwartungshaltung geht, weil Jesus ist Hoffnung. Und einige unter uns sehen Jesus noch verschwommen. Und dieses Wunder ist nicht ein Bild dafür, dass Jesus irgendwie 2 Versuche braucht, um jemanden zu heilen. Es soll zeigen, wir sind träge. Und einige stehen da und sehen nur verschwommen. Aber wenn wir uns Jesus widmen, wenn wir uns auf Jesus zubewegen, wenn wir suchend sind und erwartend sind von ihm und ihn respektieren als das, was er ist, dann ist er in der Lage, dein Herz zu öffnen, deine Ohren zu öffnen, deine Augen zu öffnen. Und ich bete, dass dieser zweite Schritt der Augenöffnung des Heiligen Geistes unter uns geschieht und wir Jesus als das Zeichen des Himmels erkennen, dass er für uns ist und für uns bleibt. Vergessen wir das nicht. Amen.